Deutsche Welle. Alltagsdeutsch.
Alltagsdeutsch, Deutsche im Alltag mit Hanno Murena. In der Sendung zur deutschen Sprache geht es heute um den verführerischen Glanz des Goldes. Doch aus dem reichen Schatz deutscher Sprichwörter wissen wir ja, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Andererseits heißt es aber auch, mit Gold ist jede Festung zu erobern. Unsere Reporterin Susanne Kortz wollte mehr über Gold und Glanz wissen und hat deshalb eine Goldschmiede besucht.
Bäumchen, rütte dich und schütte dich, wirf Gold und Silber über mich.
Da warf der Vogel ein golden und silbern Kleid herunter und mit Seide und Silber ausgestickte Pantoffel.
Ach, wenn doch alles so einfach wäre wie im Märchen, wo das Aschenputtel nur mal kurz einen Baum schütteln muss, um sich mit Gold und Silber zu schmücken. Heute steht der Gang zum Juwelier an, wenn man kostbares Geschmeide, also Schmuck, erwerben will. Wer es allerdings individueller mag, der geht zum Goldschmied.
Das sehen auch Leute sofort, dass das, was wir machen, eben halt keine Ware von der Stange ist, sondern dass wir die Sachen selber anfertigen. Das sind Äpfel und Birnen, die kann man irgendwie nicht miteinander vergleichen.
Nein, als Ware von der Stange kann man die aufregenden Diademe, Colliers und Ohrgehänge aus edlem Metall wirklich nicht bezeichnen, die ein Goldschmied anfertigt. Andrea Winkler ist zu Recht stolz auf ihr althergebrachtes Handwerk. Im Mittelalter hatte der Hochadel meist einen ziemlich hohen Verbrauch an immer neuem Geschmeide und das Goldschmieden gehörte zu den angesehensten Gewerben überhaupt.
Zu Ring und Kette poch ich dann die feinen goldenen Drähtchen. Ach, denk ich, wann und wieder, wann ist solch ein Ring für Käthchen?
Vielleicht möchte Käthchen keinen Ehering von dem schmachtenden Goldschmiedgesell annehmen, aber gegen ein goldenes Schmuckstück hat sie bestimmt nichts einzuwenden, denn schon immer haben funkelnde Ringe, schimmernde Armreifen und glitzernde Halsketten die holde Weiblichkeit fasziniert. Die legendäre ägyptische Königin Kleopatra trug angeblich an jeder freien Körperstelle ein Schmuckstück, vom Fußkettchen bis zum Stirnband. Diamonds are a girl's best friend. Diamonds are the girl's best friends. Diamanten sind die besten Freunde eines Mädchens. Mit diesem Satz hat Marilyn Monroe unzähligen Frauen aus dem Herzen gesprochen.
Ich stehe auf filigrane Sachen. Große Klunker gefallen mir überhaupt nicht. So aufgedonnerte Frauen, die total mit Schmuck behangen sind, finde ich fürchterlich.
Mein Verlobter hat nicht den besten Geschmack. Der wollte uns einen total popligen Ehering besorgen. Da konnte ich ihn gerade noch von abhalten. Wir haben dann was beim Goldschmied anfertigen lassen mit einem wunderschönen Stein.
Ich habe mir letztens einen Ring mit allen Schikanen machen lassen. Der sieht echt klasse aus.
Die moderne Frau braucht nicht unbedingt einen finanzkräftigen Kavalier, der ihr das Schmuckstück verehrt. Frau kauft mittlerweile selbst. Und wer kann ihre individuellen Wünsche besser erfüllen als ein Goldschmied? Glaubt man einem alten Sprichwort, muss Gutes noch nicht mal teuer sein. Goldschmied Kaja Wildbrand kann das nur bestätigen. Und auch Andrea Winkler hat sehr unterschiedliche Kunden.
Also auch aus allen Gesellschaftsschichten kommen hier Leute rein. Das ist wirklich ganz Unterschied. Derjenige, der nur eine kleine Reparatur machen lassen möchte oder ein Pärchen, was Ehringe braucht. Leute, die was besser betucht sind. Ja, man muss die halt dann alle unter einen Hut bringen und halt von allem etwas anbieten und darauf alle eingehen können.
Hut ist hier ein Bild für Herrschaft. Im Mittelalter galt der Hut nämlich als Symbol für die Übergabe von Gut und Lehen. Was unter einen Hut kam, ob Land oder Leute, kam unter eine Herrschaft. Man muss nicht unbedingt sehr gut betucht sein, also sehr reich sein, um beim Goldschmied etwas zu erstehen. Dieser Ausdruck stammt aus der Schneiderwerkstatt. Nur reiche Leute konnten sich gutes Tuch oder guten Stoff für ihre Kleider leisten. Gut betuchte Leute kaufen wahrscheinlich auch nichts von der Stange. In Kaufhäusern hängen Kleider und Anzüge gleicher Machart an langen Stangen aufgereiht nebeneinander. Sie sind vom Schneider nicht individuell nach Maß angefertigt. Zwar handelt es sich beim Kaufhausmodell ebenso wie beim Maßanzug vom Schneider um Anzüge. Doch da der eine Massenware ist und der andere ein Unikat, kann man sie nicht mit gleichen Maßstäben messen. Um es mit einer Redensart zu sagen, Äpfel und Birnen kann man nicht vergleichen.
Klunker ist die verächtliche Bezeichnung für einen Edelstein, der protzig wirkt. Meist werden solche Klunker von aufgedonnerten Damen getragen, von Frauen also, die geschmacklos und aufdringlich herausgeputzt sind. In dem Begriff aufdonnern steckt übrigens das italienische Wort für Frau, Donna. Die meisten Frauen stehen nicht auf Klunker, sie mögen sie nicht. Aber zu poplig sollte das Schmuckstück auch nicht sein. Es sollte nicht ärmlich und schäbig wirken. In dem Ausdruck poplig verbirgt sich das lateinische populus, das Volk. Das gemeine Volk konnte sich wohl kaum einen Ring mit allen Schikanen leisten, mit Feinheiten und allen Raffinessen.
Bevor ein Goldschmied Meisterwerke der Juwelierskunst mit allen Schikanen anfertigen kann, muss er erst eine 3,5-jährige Lehre absolvieren und zum Schluss der Handwerkskammer ein Gesellenstück vorlegen.
Ich habe gefertigt einen Clip aus Weißgold mit Saphiren, so ein bisschen im Stil Art Deco. Das habe ich bei mir im Tresor liegen. Das hebt man dann natürlich auf.
Was wohl noch für seltene Schätze darin liegen?
Das ist natürlich mein Berufsgeheimnis.
Mit Sicherheit hat Kaja Wilbrandt diverse Edelsteine und Goldvorräte gelagert. Als Goldschmied muss man aber nicht nur für die benötigten Materialien tief in die Tasche greifen, sondern auch für das Handwerksgerät.
Das ist mein Arbeitsplatz. Da ist ein Leder drunter gespannt, das dann nachher die Goldreste auffängt, wenn ich da feile zum Beispiel. Werkzeugmäßig muss man besitzen auf jeden Fall eine Säge, Feilen und Zangen, also kleine Goldschmiedezangen, mit denen man biegen kann. Ich habe eine Schmelzanlage, die reicht eigentlich für Gold, Silber und für Weißgold. Was weiterhin wichtig ist, ist eine Lötanlage. Dann braucht man einen Hammer, eine Waage. Dann braucht man Gifte auf jeden Fall. Das setzt die Oberflächenspannung des Metalls herab, wenn man lötet.
Das ist ein Hängebohrmotor. Das ist eigentlich genauso ein Teil, wie die Zahnärzte auch benutzen. Das ist halt eine flexible Achse und an der hängt ein Handstück und da sind die Bohrer und die Fräser dran, dass ich halt hier am Tisch bohren und fräsen kann. Ohne die arbeitet auch kein Goldschmied. Das geht gar nicht. Und das läppert sich zusammen und zwar ziemlich.
Und leider sind die Zeiten vorbei, als man unvermutet mit einem Zauberwort auf Schätze stieß und für den Rest seines Lebens im Reichtum schwelgte.
Sesam, Sesam, öffne dich!
Und Ali Baba erblickte hier Ballen von köstlichen Kaufmannswaren, Seidenstoffen und Brokat, haufenweise aufgetürmt. Was ihn aber am meisten anzog, war eine Masse geprägtes Gold und Silber, das teils in Haufen aufgeschüttet, teils in ledernen Säcken und Beuteln immer einer nach dem anderen dalag.
Und wieder sind wir im Märchenland gelandet. Ali Baba hat bestimmt kostbare Kleinodien entdeckt. Das sind zierliche, kunstvolle Kostbarkeiten. Sie wurden von Meistern ihres Fachs entworfen. Wir aber werfen, ganz neuzeitlich, einen Blick ins Schaufenster, wenn wir Schmuck bewundern wollen. Ein Hornkamm mit Blüten aus Gold, eine Brosche mit honigfarbenem Stein, der in sämtlichen Regenbogenfarben schillert, oder jener Anhänger aus in Gold gefasstem Bergkristall. Oft ist die Qual der Wahl groß.
Es ist meistens so, dass man, wenn man durch die Stadt geht, einfach von der Masse der Ware, die in den Fenstern präsentiert wird, erschlagen wird. Und ich versuche dem halt ganz bewusst entgegenzuwirken, indem ich wirklich nur auf ein Stück die Aufmerksamkeit lenke. Auf jeden Fall befasst man sich dann mit dem einen Stück und hat nicht so ein Riesenmeer von Details, die man eigentlich nicht aufnehmen kann.
Die meisten Kunden kaufen beim Goldschmied Ringe, auch mal ein Armband, ab und zu ein Collier.
Also in der Regel haben die Leute eigene Ideen und möchten die gerne verwirklicht haben und legen großes Gewicht auf was ganz Bestimmtes, auf einen Stein, den sie von ihrer Oma haben oder auf den Ehering, den der Opa vermacht hat. Ich meine, die Leute kommen natürlich auch hier rein, weil die Sachen sie ansprechen. Und dann überlegt man gemeinsam, wie das Design dann letztendlich auszusehen hat. Und es gibt so Sachen, wenn ich mich einmal drin verbissen habe in eine bestimmte Idee, dann ist es tatsächlich schwer, sich davon loszueisen.
Loseisen, also sich mit Mühe freimachen, kann man sich auch oft schwer vom Anblick edler Schmuckstücke. Für Loseisen gibt es zwei Ableitungen. Die ältere bezieht sich auf die Befreiung aus der eisernen Wildfalle. Die andere spielt darauf an, dass Schiffe im hohen Norden manchmal von Eisschollen eingeschlossen werden. Dann muss man sie im wahrsten Sinne des Wortes loseisen. Die Reedereien legen bestimmt großes Gewicht darauf, großen Wert darauf, dass ein Kapitän sein Schiff erst gar nicht in solch eine Lage bringt. Diese Wendung stammt aus der Kaufmannssprache. Man muss in die Waagschale so viele Gewichte legen, wie die Ware in der anderen Schale wiegt. Vor diesem Hintergrund ist auch der Ausdruck »jemandem gewogen sein« zu verstehen. Man ist ihm wohlwollend zugetan.
Das Riesenmeer von Details, das der Goldschmied anspricht, bedeutet eine unendliche Fülle von Details. Der Zusatz »Riesen« vor einem Wort betont die Größe oder Menge, zum Beispiel »riesengroß«, »ein Riesenhaus«, »Riesenhunger«. Man sagt auch »das ist riesig«, »das ist ganz toll«. Wenn etwas riesig ist, dann spricht es mich an, es gefällt mir sehr gut. Von einem Riesenmeer von Details fühlt man sich allerdings eher erschlagen. Es sind zu viele Details, man kann sie nicht mehr aufnehmen. Das läppert sich bedeutet, dass eine ganze Menge zusammenkommt. Wenn man sich hingegen in etwas verbeißt, kann man nicht mehr loslassen oder aufhören. So wie ein Hund, der nicht von seinem Opfer ablässt.
Wir haben die Juwelen. Sie haben die Frau dazu.
Mit diesem Spruch hat vor einiger Zeit eine bekannte Juwelierkette geworben. Eindeutig wird hier suggeriert, dass erstens der Mann die Juwelen für seine Frau kauft und zweitens die Herren selbst sich nicht mit glitzernden Hochkarätern schmücken. Mal sehen, was Männer dazu sagen.
Ich trage keinen Schmuck. Ich gehöre doch nicht zur Goldkettchen-Fraktion. Ich bin doch kein Assi.
Ich selbst trage nur meinen Ehering. Klunker sind nur was für meine bessere Hälfte.
Mein Vater hatte einen Siegelring. Der ist zum Zankapfel zwischen mir und meiner Schwester geworden. Wir wollten ihn beide unbedingt haben. Irgendwann hat mir die Streiterei so zum Hals rausgehangen, dass ich einfach klein beigegeben habe. Aber ich finde, einem Mann steht so ein Ring sehr gut.
Ich trage nur einen goldenen Ohrring.
Um den Hals hängen würde ich mir so einen Kram nicht. Diamanten sind für mich nur eine Wertanlage.
Dieser Herr denkt praktisch. Kein Wunder, denn bei vielen Männern gilt zu viel Schmuck als verdächtig. Anders als in früheren Jahrhunderten ist heute Understatement angesagt. Und so sind es eher die Damen, die in Schwärmen geraten, wenn Kaya Wilbrand einen Entwurf präsentiert.
Also hier haben wir ein Collier, das sind antike Bergkristalle geschliffen. Dazwischen habe ich gesetzt dann Aquamarin-Carré und dann Bergkristall, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Hier haben wir eine antike Gemme, die habe ich gerade in Kommission. Da achte ich sehr drauf, dass man weiß, woher die Steine kommen, weil da wird sehr viel mit Grabräuberei gearbeitet.
Wie lange arbeitet man eigentlich als Goldschmied an einem Schmuckstück?
Für einen einfachen Ehering würde ich denken, bis er komplett fertig ist, 1,5 Tage. Für ein Collier 3-4 Tage. Bei aufwendigeren Sachen kann es auch mal einen Monat dauern.
Den fertigen Ehering kann der Mann dann seiner besseren Hälfte, seiner Ehefrau, an den Finger stecken. Meist ist das ironisch gemeint und humorvoll abgeleitet aus der Bibel, nach der Mann und Frau bekanntlich ein Leib sind. Hoffentlich wird so ein Ehering nie zum Zankapfel, zum Gegenstand eines Streits. Diesen Ausdruck verdanken wir der griechischen Mythologie. Paris sollte als Schiedsrichter den Streit der Göttinnen Hera, Athene und Aphrodite über ihre Schönheit schlichten. Indem er den als Preis für die schönste bestimmten Apfel Aphrodite überreichte, wurde dieser zum Zankapfel. Wahrscheinlich hing Paris der Streit der Damen irgendwann ziemlich zum Hals raus. Er war der Sache gründlich überdrüssig, er hatte genug davon. Diese Wendung leitet sich bildhaft vom Tier ab, dem noch ein Teil der Nahrung aus dem Maul heraushängt.
Kein Mann, der auf sich hält, möchte sich zur Goldkettchen-Fraktion zählen lassen. Das sind Vertreter des männlichen Geschlechts, die das Hemd über der behaarten Brust nur halb zuknüpfen, dicke Ketten um den Hals tragen und auch sonst recht protzig daherkommen und wenig von Benimmregeln halten. Viele halten sie für Assis, eine Kurzform für asozial. Und Goldkettchen-Assis haben bei Frauen nicht allzu viele Chancen.
Den Damen kann man es nicht so leicht recht machen. Sie haben aber bestimmt nichts dagegen, wenn man sie zum nächsten Goldschmied mitnimmt und sagt, Schatz, such dir was aus. Denn vergessen Sie nicht, meine Herren. Diamonds are a girl's
best friend. Das war unsere Sprachreportage mit dem Besuch in einer Goldschmiede. Wie sehr das Gold mit unserem Sprachgebrauch verwachsen ist, kann man auch in manch alltäglicher Redensart erkennen. Sagt man doch zu einem lieben, netten Kind, es sei ein Goldkind. Das wöchentliche Stichwort von Michael Utz hat heute einen etwas komplizierteren Hintergrund. Er heißt Abtönung oder genauer Abtönungspartikel. Das Stichwort kann nämlich als Adjektiv gebraucht werden, hat aber auch adverbiale Bedeutung. Es heißt eigentlich.
Wir alle kennen es, gebrauchen es und wissen eigentlich ziemlich genau, was es bedeutet. Eigentlich schon, oder? Tasten wir uns heran. Eigentlich in der Funktion eines Adjektivs im folgenden Beispiel. Der eigentliche Name des Mädchens lautet Susanne und nicht Susi. Eigentlich hat hier die Bedeutung von wirklich, tatsächlich. Der eigentliche Sinn eines Wortes ist der ihm zugrunde liegende, ursprüngliche, niemals der übertragene. Und was ist das zugrunde liegende, das Wesentliche? Richtig, das Eigentliche. So ganz nebenbei sind wir da auf den substantivischen Gebrauch von eigentlich gestoßen. Hatten wir eigentlich gar nicht vor. Eigentlich im adverbialen Gebrauch findet sich in folgendem Satz. Das Kleid ist eigentlich schön. Und jetzt wird's kritisch, denn in diesem Satz ist schon so ein Hauch Abtönung enthalten. Bevor wir diese aber nachspüren, halten wir uns noch einen Augenblick auf sicherem Gelände auf. Eigentlich ist eigentlich also im Grunde genommen eine Ableitung von eigen. Das ist offensichtlich. Die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes war in Besitz haben. Paradebeispiel Eigentum. Wenn wir an Eigenschaft und eigentümlich denken, kommen wir von der eigentlichen Bedeutung des Wortes eigen zu seiner übertragenen. Beispiel. Alle Eigenschaften eines Menschen zusammengenommen machen sein Wesen aus. Eine fast zu verallgemeinernde Eigenschaft des Menschen ist die, das, was eigentlich gesagt werden soll, mit dem Wort eigentlich zu verschleiern. Eigentlich geht es mir ganz gut. Wieso sagen wir nicht, es geht mir gut, wenn es eigentlich so ist? Weil wir Abtöner sind. Eigentlich hast du recht. Na also, aber wieso nicht du hast recht? Weil wir uns eigentlich immer so ein Hintertürchen offen halten wollen. Schließlich könnte es uns noch besser gehen, und bloß weil die jetzt recht hat, müssen wir sie ja nicht gleich in den Himmel heben. Eigentlich nicht, oder? Für unser Schlussbeispiel nehmen wir außer eigentlich als weitere Abtönpartikel ja, ganz und doch. Wir sind beim Kollegen eingeladen und stehen in seinem renovierten, neu eingerichteten und stilvoll abgetönten Speisezimmer. Er strahlt voller Stolz und wir müssen was sagen. Das Problem ist, wir finden das Zimmer scheußlich. Aber wir können ja nicht den Abend verderben, verleugnen wollen wir uns aber auch nicht. Also, was sagen wir im toskanisch anmutenden Ambiente angesichts der gedeckten Tafel und den brennenden Kerzen? Wir sagen etwa dies. Ja, doch, eigentlich ganz schön geworden.
Nach diesem Stichwort der Woche müssen wir eigentlich Schluss machen, aber das geht nicht, denn nach der Sendung Alltagsdeutsch, Deutsche im Alltag, folgt in der nächsten halben Stunde das Funkjournal mit aktuellen Berichten aus aller Welt. Am Mikrofon verabschiedet sich Hanno Murena.